Christian, du hast ganz großartig übergeleitet zu unserem nächsten Panel von Menschen für Menschen, Verlage als Gatekeeper. Ich darf begrüßen Barbara Budrich vom Wissenschaftsverlag. Barbara Budrich, Dr. Nadja Kleißler, die Vorsitzende des Verlegerausschusses im Börsenverein, Andreas Rötzer, Verleger von Matthes und Seitz und Christiane Frohmann vom Frohmann Verlag. Eine digitale Pionierin übrigens in unserer Runde. Also ich bin jetzt sehr gespannt auf dieses Panel, nachdem wir schon so viel gehört haben. Und liebe Nadja, du hast dich freundlich bereit erklärt, einen kleinen Überblick zu verschaffen, weil du in deiner Eigenschaft ja auch diverse Perspektiven kennst und vertreten kannst.
Ja, ich möchte mal ein bisschen versuchen, ich finde die Headline Gatekeeper ist ein schweres Wort, da steckt ja viel dahinter. Und ich habe mal so ein bisschen überlegt, wo wir denn als Verlage überall Gatekeeper sind beim Thema künstliche Intelligenz. Und da sind wir natürlich sofort erstmal beim Urheberrecht, weil nun mal Urheberrechte sozusagen die Basis für unser Geschäftsmodell sind. Also wenn es die nicht gäbe, hätten wir Schwierigkeiten. Insofern machen wir natürlich, und da spreche ich jetzt mal für uns als Verband, intensivste Lobbyarbeit in Brüssel und Berlin, weil wir einfach fordern müssen, dass es Transparenzpflichten geben muss aus unserer Sicht für alles, was von der KI für Trainingszwecke genutzt wird, weil wir Vergütungsrechte fordern für alles, was da genutzt wurde. Da habe ich ja jetzt gehört, dass das wahrscheinlich nicht geht, aber für das, was zukünftig genutzt wird, auf jeden Fall. Und weil wir eben wirklich ganz klar sagen, das, was bisher von den KIs für Trainingszwecke verwendet wurde, war zu einem ganz großen Teil eine illegale Nutzung. Und das kann natürlich nicht so bleiben. Da müssen wir also aktiv sein. Ich bin jetzt ein bisschen deprimiert, weil Helga Trüpel deutlich gemacht hat, dass es frühestens 2025 da irgendwie weitergeht so richtig. Aber das wird uns nicht davon abhalten, auf allen Ebenen, wo wir irgendwie nur können, immer wieder deutlich zu machen, wie wichtig das für uns ist. Wir brauchen auf jeden Fall aus unserer Sicht Lizenzierungsverfahren und Vergütungsmechanismen. Und wenn da immer mal wieder gesagt wird, die Tech-Konzerne seien nicht in der Lage, das irgendwie punktgenau abzurechnen, dann halte ich das für einen schlechten Witz, weil die sind zu ganz vielem in der Lage und dann müssen sie dazu definitiv auch in der Lage sein. Ein zweiter Punkt, der uns ganz wichtig ist, ist wirklich die Entscheidungsfreiheit der Urheberinnen. Also es kann nicht sein, dass jemand, der ein kreatives Werk geschaffen hat, nicht selbst entscheiden kann, wie dieses Werk genutzt wird. Insofern müssen wir auch da versuchen, Wege zu finden, wie wir das gewährleisten können. Im Moment steht da ja bestenfalls das Opt-out-Verfahren zur Verfügung. Und da ist es so, dass die Europäische Verlegervereinigung, die FEP, intensiv dran arbeitet, Technologien zu entwickeln, mit denen man Werke wirklich für ein Opt-out-Verfahren kennzeichnen kann. Das ist das sogenannte TDM-Reservation-Protokoll. Das gibt's schon. Damit kann ich im Moment nur Webseiten sozusagen kennzeichnen und sagen, Werke, die hier auf der Seite sind, dürfen nicht genutzt werden. Das soll aber, wenn ich alles richtig verstanden habe, so erweitert werden, dass ich wirklich einzelne Werke kennzeichnen kann. Da gibt es auch erste Ideen, das über die Onyx-Meldungen laufen zu lassen, sprich in den Metadaten klar zu hinterlegen, darf dieses Werk genutzt werden oder nicht. Ob das dann eine endgültige Versicherung ist, dass es nicht doch illegal genutzt wird, das wage ich zu bezweifeln, aber zumindest hat man dann eine Handhabe und das ist für uns total wichtig. Und der nächste Punkt ist natürlich als Gatekeeper, wenn man die Verlage als Gatekeeper sieht, wir stehen ja zwischen Leserinnen und Autorinnen als Vermittler, wenn man so will. Und deswegen ist für uns natürlich auch die vertragliche Seite, wir haben das gerade bei den Übersetzerdiskussionen ja schon gehört, ein wichtiger Punkt. Wir fühlen uns ja auch verpflichtet, den Leserinnen und Lesern deutlich zu machen, ob ein Werk unter Nutzung von KI entstanden ist oder nicht. Und das heißt, dass wir eben auch in unseren Verträgen mit Autorinnen, mit Übersetzerinnen in vielen Verlagen mit Sicherheit deutlich machen werden, dass wir eben wissen möchten, wie ein Werk entstanden ist. ohne im Moment jetzt entscheiden zu wollen. Das muss, glaube ich, jedes Haus dann für sich tun, ob ich sage, ich möchte das zulassen oder ich möchte es nicht zulassen, solange ich nicht durch Lizenzverträge entsprechend anderweitig gebunden bin. Also auch da ist es aus meiner Sicht einfach eine Transparenzpflicht auch gegenüber denjenigen, die nachher die Werke lesen. Die müssen aus meiner Sicht sehen können, ob KI dafür eingesetzt wurde oder nicht. Ein ganz anderer Punkt, der uns auch beschäftigt, ist das, was Nina George heute Morgen mal angesprochen hat. Es entstehen immer mehr Werke, die sozusagen Kopien sind dessen, was jemand geschaffen hat, die dann mit einem etwas veränderten Titel, wie war das, das Lavendelraum-Gewürzkochbuch, glaube ich, so ähnlich hast du das genannt, auf den Markt kommen. Da ist es eine der Aufgaben, die uns Verlage durchaus gerade intensiv beschäftigen, wenn es irgendwie möglich ist, dafür zu sorgen, dass diese Angebote von den Internetplattformen genommen werden. Das funktioniert in Teilen gut, in Teilen nicht so gut, aber auch das ist eine Aufgabe, die wir in unserer Gatekeeper-Funktion sehen. Und wenn man das alles dann mal versucht, ein bisschen zusammenzufassen, dann ist natürlich auch irgendwo die Frage zu guter Letzt, Und da beziehe ich mich jetzt auch auf das Panel gerade vor uns. Wie können wir Verlage denn deutlich machen, ob ein Werk wirklich menschengemacht und menschengeprüft ist oder ob es vielleicht doch unter Nutzung von KI-Technologien entstanden ist? Und da stellt sich dann ja irgendwann auch die Frage, was wollen eigentlich die Leserinnen und Leser? Wie wichtig ist es ihnen zu wissen, ob dieses Werk unter KI-Nutzung oder nicht mit KI-Nutzung entstanden ist? Das ist aber dann eine große Frage, die wir jetzt bestimmt auch heute ja nicht beantworten werden. Aber man kann, glaube ich, deutlich machen, dass wir doch in verschiedenste Richtungen als Gatekeeper uns mit dem Thema generative KI da sehr intensiv beschäftigen im Moment.
Ich würde, wenn ich darf, gerne noch ergänzen, was ich als Aufgabe von Verlagen in dieser Gatekeeper-Funktion sehe. Was du jetzt gar nicht genannt hast, was implizit mitläuft und was alle wissen natürlich. Verlage bemühen sich um etwas, was man Qualitätssicherung nennen mag. Das ist abhängig davon, was für ein Programm der jeweilige Verlag verantwortet. Ich habe einen kleinen sozialwissenschaftlich ausgerichteten Verlag. Bei mir sieht Qualitätssicherung anders aus und hat andere Formen, als das in Belletristikverlagen zum Beispiel der Fall ist. Aber natürlich die Inhalte, die wir im Verlag transportieren, das ist das, womit wir sofort und direkt identifiziert werden. Diese Inhalte, die wir transportieren, also die urheberrechtlich geschützten Werke oder auch die unter Creative Commons Lizenzen zur freien Nutzung zur Verfügung stehenden Werke, die machen uns aus. Das ist als Verlag unsere Identität, damit unsere Reputation und das Pfund, mit dem wir mehr oder weniger wuchern können. Wir hatten vorhin in der Vorbereitung die Frage nach der Verantwortung für die Inhalte. Ich werde jetzt nicht zum giftigen Kochbuch, giftigen Pilzkochbuch kommen, das Knollenblätterpilz-Ragout, das meine ich nicht, sondern ich meine, die ultimative Verantwortung für die verfassten Texte liegen für uns und aus unserer Sicht natürlich bei den individuellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Aber das Programm als Ganzes ist das, was wir als Verlag verantworten. Und dazu gehört auch, und das geht weit über KI hinaus, dass wir selber auch Programm Impulse setzen, dass wir Initiativen auf den Weg bringen, dass wir mit der Wissenschaft ins Gespräch bringen, fragen, was braucht ihr, was wünscht ihr euch? Und Sie alle kennen das, wenn man mit seinen Kundinnen und Kunden ins Gespräch geht, die erzählen einem alles Mögliche, aber nicht, was sie wirklich brauchen, weil man das häufig gar nicht weiß so richtig. Und dann entwickelt man im Gespräch die Dinge, die dann hoffentlich gebraucht werden. Und für mich ist KI mitzudenken, wie kann uns das da unterstützen und auch die bösen Large Language Models, ja, wie kann generative KI uns da unterstützen, das ist kein Denkverbot. Aber es ist natürlich die Frage, was wollen wir, worüber sprechen wir? Hier ist mehrfach angeklungen, dass KI Verdummungsgefahren enthält. Ja, aber wir müssen da schon auch ein bisschen differenzierter rangehen. Noch einen letzten Punkt, weil wir uns dazu auch vorhin ein kleines bisschen in der Wolle hatten. Das war auch schon angesprochen worden hier auf dem Podium heute Morgen, die Sache mit dem Vertrauen in dieses Gegenüber, in dieses vermeintliche kommunikative Gegenüber, weil hey, mit Chatty, ich nenne ihn zärtlich chatty, kann man sich wunderbar unterhalten. Und das sind keine Scheindiskussionen, sondern da kommen tatsächlich auch Impulse, Sachen, die ich vorher noch nicht gedacht habe. Andere ja, aber ich noch nicht. Also für mich ist da auch tucholskischer Neuschnee zum Teil noch zu finden in diesen Gesprächen mit ChatGPT. Die Frage ist nur, vertraue ich dem? Oder checke ich das nochmal auf Validität und Reliabilität, was für uns eben auch Programmarbeit bedeutet und auch die Texte, die wir dann als Werbetexte in die Welt bringen. Auch da müssen wir immer wieder checken. Und dann ist halt, das ist auch, hat ja schon zum Teil dann bei Wikipedia, in dem Augenblick, wo ich eine organisierte Verantwortungslosigkeit habe, die dann geglaubt wird. Und einfach, weil Millionen Fliegen nicht irren können, möchte ich nicht mehr Mist essen. Und da haben wir eben auch in der KI definitiv ein Problem.
Vielen Dank. Also, ich muss es ein bisschen sacken lassen, aber während das passiert, nein, vielen Dank, Frau Boudry. Ich habe ja gestern an Sie gedacht, als ich die Konferenz der Initiative Urheberrechte folgte, weil ich das Gefühl habe, das, was wir im Vorgespräch angeschnitten hatten, dass nämlich bei der Text- und Data-Mining, dass da durchaus, weil bei der ursprünglichen Verabschiedung des Gesetzes die KI eben nicht mitgedacht wurde, das hat uns Frau Trüpel ja eindrucksvoll bestätigt, dass das durchaus wieder angepackt werden könnte. Also dass ich, wie gesagt, ich habe an Sie gedacht, ich habe mich gefreut. Aber ich würde gerne, also wir haben sowohl mit Christiane Frohmann als auch mit Andreas Rötzer haben wir ja durchaus auch ein utopisches Potenzial, das gesehen wird in der KI. Und ich würde gerne, weil Christiane Frohmann tatsächlich eine der allerersten, die einen zunächst rein digitalen Verlag gegründet haben. Und es wäre schön von Ihnen zu hören, welche Hoffnungen hatten wir damals, ja, waren damals geknüpft an diese neue Wunderwelt des Digitalen. Wie wurden diese Hoffnungen zunichte gemacht und besteht jetzt mit dem, was zum Beispiel Thomas André gestern, also ne, weg mit Big Tech, also ist eine Befreiung des Internets möglich? Und so, also jetzt, Sie beantworten, also, was Sie wollen.
Genau. Ich weiß nicht, vielleicht möchte ich lieber so die Expertin fürs Realistische sein und nicht fürs Utopische. Für mich war das Digitale nicht so sehr eine Wunderwelt, sondern einfach ein neuer Bereich der Welt, der sich aufgetan hat. Und immer so diese Metaphorik mit Amputationen, ich finde es schon prothetisch, schon immer. Also so, ich habe auch das Digital verlegen, worunter ja in dem Kontext hier meistens einfach E-Book verlegen verstanden wird. Ich würde sagen, alle sind Digitalverlage, nur manche sind es bewusster als andere, dass wir in einer postdigitalen Welt ja eigentlich arbeiten, also selbstverständlich, bis auf Leute vielleicht, die jetzt handgeschöpftes Papier in ihrem Verlag noch mit Drucklettern von Hand, also in alten Druckpressen. Vielleicht gibt es das noch vereinzelt, aber ich denke, das wäre dann eher ein wirklich Nischenphänomen und nicht mehr die Regel. Ich glaube, der Unterschied ist der, dass viele Themen, die heute sehr mit Angst besetzt und auch mit Sorge um Einkommenseinbußen diskutiert werden, dass die vielleicht ein bisschen zu lange in der Branche auf den Zukunftskonferenzen gehalten worden sind, während man sie vielleicht schon längst im Alltag hätte diskutieren können und sollen. Und manche Leute in der Branche haben das ja auch gemacht. Und das wäre so vielleicht mein utopischer Moment, dass man vielleicht bei dem, was jetzt noch kommt, das ein bisschen ändert und nicht immer wartet, bis es alle so überwältigt. Und ich habe damit nicht gerechnet, hätte nicht sein müssen. Also dass es jetzt so schnelle Entwicklungssprünge gibt, dagegen ist natürlich nichts zu tun. Aber sich auf diese grundsätzliche Entwicklung vorzubereiten, wäre schon lange möglich gewesen. Und manche Leute haben das ja auch getan. Mir ist eben aufgefallen, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ich habe tatsächlich ein Buch, was Nina George heute, wenn ich jetzt nicht den Kontext dazu liefern würde, gleich uns wieder ins rechte Licht drücken, eigentlich der Teufel persönlich ist. Meine Memorisierung ist heute nicht so gut, weil ich ein bisschen Migräne habe, deswegen lese ich es mal vor. Also das heißt Poetisch Denken 1 bis 4 und geht so. Deep Dreaming der Lyrik. Poetisch Denken hieß ein Buch von Christian Metz über die vier DichterInnen, die für ihn die Lyrik der letzten 20 Jahre wesentlich bestimmt haben. Monika Rink, Jan Wagner, Ann Cotton und Steffen Popp. Poetisch Denken heißt auch diese Sammlung, die je ein neues Buch von Rink, Wagner, Cotton und Popp enthält, generiert von dem neuronalen Netz GPT-2 und auf Grundlage aller in Metzens Buch erwähnten Titel. Und das Buch ist von 2020 und bei mir im Verlag erschienen. Darf ich auf der Bühne bleiben, bitte?
Unbedingt.
Der Unterschied ist halt der, dass es in einem geschützten Raum passiert ist, dass das ein Autor, der sich aber, glaube ich, in dem Kontext nicht so nennen würde, Hannes Bajor, der gleichzeitig im akademischen Rahmen über genuin digitale Literatur arbeitet und forscht und sie produziert, dieses den Code dafür geschrieben hat, beziehungsweise hier in dem Fall mit dem neuronalen Netz gearbeitet hat. Und niemand den Eindruck erweckt, dass das wirklich neue Bücher der vier genannten Autorinnen sind. Aber wir haben die auch nicht gefragt. Also es war eine Diskussion vorher, machen wir das einfach, weil es ja sehr übergriffig ist, ist mir auch mir klar. Ich habe da auch ein bisschen vor mich hingelitten, habe heimlich Monika Rink gefragt, um mich ein bisschen besser zu fühlen, also mir so eine kleine, so ein Signal zu holen, wie schlimm das empfunden wird. Von zwei Autorinnen haben wir Feedback. Monika Rink hat sich nachher sogar wirklich selber poetisch und theoretisch damit befasst und Merkur ein Essay darüber geschrieben, über die Erfahrung auch, wie sich das für sie anfühlt. Und das ist im Prinzip, was wir in dieser ganzen Reihe bezwecken, dass die Grenzen des Verlegens, des Publizierens von Autorschaft und Literaturvermittlung und so weiter hinterfragt werden unter neuen Bedingungen im digitalen Raum, wie sich Sachen anfühlen, welche Erfahrungen man macht, wie sich Grenzen verschieben und welche es auch wert sind, verteidigt zu werden unter Umständen. Und Monika hat eine so wunderschöne Formulierung gefunden. Sie hat nämlich gesagt, ich lese mich und nicht. Und allein das ist es doch schon wert, dieses Buch gemacht zu haben. Und ich glaube, deswegen auch da, Kontext matters. Also das ist wirklich ganz wichtig. Und meine Selbstverpflichtung, die ich mir heute bewusst gemacht habe, die ich schon praktiziere, aber die ich mir jetzt wirklich auch so niederschreiben werde, ist, glaube ich, die, dass man die Transparenz eben für mögliche Personen, die auf diese Publikationen kommen können und denen vielleicht in 50 Jahren nicht mehr selbstverständlich klar ist, worum es da geht. Also, dass wir das Konzept immer mit draufschreiben, dass quasi das, was Hannes in dem Buch mit dem neuronalen Netz gemacht hat, der Klappentext ist auch irgendwie. Das ist ja irgendwie schon die Erklärung, aber das versteht ja zum Beispiel nicht jeder. Und dann brauchst du zum Beispiel ein bisschen einfacheren Erklärungstext auf der Webseite und solche Geschichten. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiges Ding, dass wir jetzt nicht nur wieder dieses Entweder-Oder anfangen, sondern auch sagen, dass mit den neuen Möglichkeiten, auch ein Selfie war am Anfang unglaublich aufregend und ist hochkritisch diskutiert worden. Und mir war ziemlich klar, dass das auch sowas wie ein neues Kommunikationsmittel sein wird, das sich sehr normalisiert, ganz fürchterliche Auswüchse hat, teilweise jetzt auch bei Deepfakes. Das ist etwas, wovor ich sehr große Angst habe. Aber auch komplett normal wird und man sehr froh sein wird, wenn man schnell ein Foto für eine Veranstaltung braucht, dass man Selfies machen kann.
Vielen Dank, Frau Frohmann. Und sehr schön, weil es passt ja wunderbar zu dem Gatekeeping, also das wäre genau der geschützte Raum, ne? Der Kontext. Und da der Name Hannes Bajor schon gefallen ist, der ja ein Pionier ist tatsächlich, kann ich auch gleich Andreas Rötzer ansprechen, denn vielleicht magst du uns berichten, was Hannes Bajor bei dir untergebracht hat vor kurzem.
Hannes Bajor hat einen Roman geschrieben mit Hilfe dreier KIs. Berlin, Miami heißt der, und er hat damit darin dann vier Miami-Romane geremixed sozusagen. Und das Ergebnis, das rauskam, also er hat die KIs sozusagen angeleitet und tritt insofern auch selbst als Autor auf, weil er den ganzen Text insgesamt, würde ich sagen, kuratiert hat. Er ist nicht mehr Autor, sondern Kurator mehr oder weniger und nimmt praktisch die KIs bei der Hand und führt sie durch einen von ihm mehr oder weniger gelenkten Plot, der aber generiert ist von den KIs. Und herausgekommen ist ein sehr originelles und stellenweise sogar ganz exotische Sprachblüten treibendes Buch, das auch, wie soll ich das sagen, das eine ganz eigene Validität hat und eine ganz eigene literarische Qualität, die natürlich jetzt keine menschliche Person geschrieben hat, aber dennoch würde ich zurückgehen darauf, dass das Buch ja im Leser entsteht, also nicht unbedingt nur beim Absender, sondern auch beim Leser. Und insofern ist es letztlich dann vielleicht gar nicht so wichtig, wie der Text entsteht, sondern wie der Text gelesen wird. Und gerade bei diesem Buch macht mir das den Eindruck, dass wenn man das weiter extrapoliert in den nächsten 10, 15 Jahre, das wird schon ganz erstaunlich sein, finde ich. Also was da passieren kann und wie wir dann KI-generierte Literatur lesen können.
Interessant. Also ich Mich würde, also jetzt komme ich zum Urheberrecht zurück, aber habt ihr das prüfen lassen zum Beispiel, also wie das, also diese, die vier Prätexte, mit denen Hannes Bajor offenbar gearbeitet hat, also gab es da irgendwie so ein kleines juristisches Prüfspiel oder wusstet ihr, ihr begebt euch da gar nicht aufs Glatteis?
Naja, die sind informiert über das Projekt natürlich, und aber gleichzeitig ist das natürlich auch eine juristische Grauzone, die wir ausgenutzt haben und die, glaube ich, auch ausgenutzt werden muss, um praktisch Grenzen auszutesten einfach.
Ja. Besser wir als andere.
Ja, ja, nee, also ich lausche ganz entzückt, weil, wie gesagt, wir haben diese Gatekeeper, aber die Gatekeeper können ja entscheiden, wie weit sie die Gates öffnen. Solange man ihnen erlaubt, diese Gates auch wieder zu schließen.
Ich glaube, das war jetzt ein ganz schöner Punkt. Ich habe nämlich heute tatsächlich auch ein bisschen Probleme, meine, also das vielleicht das ein bisschen, warum ich auf die Wunderwelt angesprochen bin. Ich bin früher mal ein sehr enthusiastischer Mensch gewesen und dann doch etwas beim Vermitteln zwischen alten und neuem Publizieren verschliffen worden. Was ich aber einen ganz tollen Gedanken finde, ist der, so wie ich oft ein technisches Tool wirklich als Erweiterung meiner Möglichkeiten sehe und nicht als Austausch, Überschreibung, vor allem nicht so palimpsest, immer so negativ, ist hier der Gedanke, dass wir vielleicht nicht eine Literatur bekommen, die optimiert ist, der beste Mensch, der schreibt, der tollste Autor, die tollste Autorin, sondern eine ganz andere Literatur, die Menschen einfach wirklich nicht vorstellbar wäre. Und das ist doch wiederum ein komplett nicht, also im guten Sinne aufregender Gedanke und nicht so beunruhigend. Und den habe ich tatsächlich auch so noch nicht gedacht und den finde ich gut.
Ja, und es ist ja nicht so, dass der Mensch aus der Gleichung verschwindet, wenn ich das so sage. Genau. Wir haben den Autor, Kurator, wir haben die Verlegerin. Also mir war das sehr wichtig, dass dieses Potenzial angesprochen wird, gerade weil ich tatsächlich wahrscheinlich eher aus dem 19. Jahrhundert herkomme. Aber wir wollen trotzdem, jetzt springe ich wieder zurück. Also wie gesagt, ich finde es wichtig, also die Freiheit, dieser Gedanke, also der Experimentierfreiheit für Verleger wie für Urheberinnen. Aber weil wir tatsächlich diesen Tag nutzen möchten, also ich würde, also du hast ja schon die Forderungen eigentlich zusammengefasst zu Beginn des Panels, aber ich würde trotzdem auch gerne tatsächlich von den anderen hören, also von Ihnen, liebe Frau Budrich, was würden Sie sich wünschen, also würden Sie den Katalog, den Nadja Kleißler ja schon sehr, sehr ausführlich benannt hat, würden Sie den noch ergänzen? Ich meine jetzt tatsächlich an politische Forderungen, weil wir haben jetzt ganz viel Zeit bis 2025, bis dann auf EU-Ebene wieder was passiert. Okay. Können wir da proaktiv werden? Können wir Forderungen stellen, die zum Beispiel für Ihren Bereich von besonderer Relevanz sind? So, das würde ich gerne, ich würde das gerne nutzen, dass wir hier alle zusammensitzen.
Ja, also ich glaube nicht, dass Sie alle jetzt Lust haben, mit mir bis 2025 hier zu diskutieren, aber die Diskussion können wir natürlich gerne fortsetzen. Ich bin sehr bei Herrn Rositschka, der vorhin sagte, wir diskutieren alle möglichen Dinge, die gesellschaftlich wirklich relevanten Dinge, die in KI drin stecken, die lassen wir so ein bisschen außen vor. Das mag ich mal als Vorrede vorwegschicken. Ich habe gerade einen Aufsatz veröffentlicht zum Thema ChatGPT auf dem Weg zur Weltherrschaft und in einer politischen Bildungszeitschrift in der GWP. Und da finde ich, sind sehr, sehr wichtige Gedanken drin, also nicht nur von mir, ne? Also sind wichtige Sachen drin, die einfach ansprechen, was mit KI alles möglich ist. Deepfake haben Sie schon genannt, es war Identitätsdiebstahl vorhin, die Rede sprach Nina George schon an. Es ist im Bereich KI ist einfach Betrug auf einer Ebene möglich, und zwar Kommunikationsbetrug. Fake News in allen Varianten, in einer Größenordnung, die wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Was wir schon gesehen haben, was passiert ist bei den Wahlen in den USA, wie da so eingegriffen worden ist, was wir schon gesehen haben an Videos von irgendwelchen hochrangigen Politikern, Politikerinnen, das sind schon fantastische, im Wortsinne, fantastische Dinge, die da passieren. Und unser Misstrauen gegenüber diesen Tools und diesen Möglichkeiten kann gar nicht groß genug sein. Was wir als Verlage oder UrheberInnen dem Gesetzgeber da mit ins Poesiealbum schreiben können, weiß ich nicht. Wenn die sich das nicht vorstellen können, dann können sie ja zwischendurch mal einen Social-Media-Kanal aufmachen und schauen, wie alleine die Algorithmen dafür sorgen, dass bestimmte Echokammern entstehen. Ich meine, wir haben auch das erlebt während der Pandemie, wie Kommunikationsströme gelenkt werden können. Und was wir im Augenblick sehen, dass Meta und andere große Plattformen sich hergeben als Infrastruktur für Terror, das ist schon eine echt spannende Angelegenheit und weltgesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich gesehen katastrophal. Die Aussichten für die Demokratie sind gerade nicht so gut, finde ich. Und gerade in der Situation und in diesen Ecken kann man schon ganz genau hinschauen. Wir brauchen als Verlage, als UrheberInnen natürlich diese Transparenzgeschichte, und dass das technisch unmöglich sein soll, ist wirklich ein Witz, da bin ich aber sowas von bei dir. Und wir müssen uns aber miteinander gemeinsam überlegen, wie können wir tatsächlich sagen, wo ist KI drin, wo ist KI nicht drin. Ich hatte in der Vorbereitung zu unserem Gespräch von den freien Lizenzen gesprochen, kennen Sie Open Access, Creative Commons Lizenzen. Das heißt, ich veröffentliche und nicht nur darf jeder frei und kostenlos, frei, sprich ohne Registrierung, ohne irgendwelche Barrieren, frei und kostenlos auf die Inhalte zugreifen, sondern jeder darf es auch weiter verwursten, in Anführungsstrichen, oder verarbeiten, wie auch immer man es nennen mag. Die freien Lizenzen, die da gefordert werden, wissenschaftspolitisch gefordert werden im europäischen Raum, sind sogenannte CC BY-Lizenzen, wobei dieses BY, dieses BY dafür steht, by this or that author, also von wem ist es verfasst worden. Das ist in der guten wissenschaftlichen Praxis ohnehin so, dass man sagen muss, von wem habe ich denn diese Infos. Ich bewege mich jetzt im rechtlich geschützten Raum, wenn ich einen unter einer solchen Lizenz veröffentlichten Text nehme, ihn innerhalb eines geschützten Raumes einer KI verfüttere, einen Prompt generiere, indem ich sage, übersetze mir das ins Koreanische oder kürze diesen Text und mache irgendwas anderes draus, vielleicht mache einen LinkedIn-Post draus oder sowas, mache noch ein paar Smileys rein und dann veröffentliche ich das unter welchem Namen? Sie haben es erfasst, wir haben ja heute Morgen schon darüber gesprochen, eine KI kann keine Urheberrechte erwerben. Das reine Verfassen eines Prompts ist auch noch keine urheberrechtsrelevante Tätigkeit. Sprich, ich kann also dann meinen LinkedIn-Post unter dem Namen Habermas veröffentlichen, vorausgesetzt, er hat vorher unter einer CC BY-Lizenz veröffentlicht. Das war, glaube ich, so nicht gedacht. Wenn man jetzt sagt, experimentell, fein, aber so können natürlich auch Reputationen zerstört werden, und zwar auf relativ breiter Basis. Geschehen ist sowas ansatzweise schon, also die ersten KI-Titel, die auch rechtskonform auf den Markt gebracht wurden, die solche Machine-Generated Summaries waren, die gibt es 2019 in einem Großkonzern in Deutschland, aber vorher schon habe ich das aus südostasiatischen Verlagen gehört und gelesen, dass die Wissenschaftsliteratur mit KI und mit absichtlichen, klaren Zusammenfassungen generiert haben. Also ganz spannende Entwicklung. War so, glaube ich, nicht gedacht.
Also ich habe zwei Anregungen zu den beiden Bereichen, die wir schon angesprochen haben. Also mein Gefühl ist auch, dass man für KI-Nutzung sowas Ähnliches wie Creative Commons-Lizenzen entwickeln müsste, dass eben auch immer diese Ausbalanciertheit von ich gebe und ich nehme, dass man sich nicht nur bedienen kann. Möchte ich mal so einen ganz kurzen Exkurs machen. Viele klassische Medien haben Inhalte und auch Personen, die Inhalte in sozialen Medien gepostet haben, auch eigentlich ein bisschen benutzt wie KI und einfach genommen und keine Credits gegeben. Also man muss auch immer die Verantwortung von Menschen auch vor den neuen Techniksprüngen nicht kleinreden. Das sind oft auch gar nicht so kategoriale Unterschiede, nur dass neue Tools ins Spiel kommen für ein gewisses Gebaren, wie man mit den Inhalten anderer Menschen umgeht. Und wenn man denkt, man ist auf der Ebene der korrekten Medien, dass man die anderen halt abwertet und deswegen rechtfertigt, man kann sich das nehmen, oder aber da ist keiner, der sich wehrt, also kann ich mir das nehmen. Das sind auch größere Diskussionen. Für die Geschichte, wie man sowohl vielleicht eine Vergütung als auch eine Kommunikation von unterschiedlichen Rechten, auch Befindlichkeiten hinkriegen könnte, das ist eine alte Idee und ich bin bestimmt nicht die Erste, die die gedacht und formuliert hat, aber dafür gab es früher noch gar keinen Raum. Ich glaube, er ist jetzt langsam da und der dringende Vorschlag wäre, dass das vielleicht mal VG Wort, Börsenverein und so weiter oder vielleicht auf europäischer,
alle da.
Genau deswegen sage ich, probier's, auf europäischer Ebene vielleicht mal denken, statt dann wieder Meta oder Elon Musk oder so zu überlassen, wirklich so ein Micropayment-System, Metadaten eben, dass solche Informationen wie, das ist eine Person, die absolut gar nicht will, dass dieser Inhalt gerade hier ist, dass sowas so erkenntlich werden könnte, dass man weiß, das ist nur aus wissenschaftlichen Zwecken irgendwo erwähnt und deswegen spukt es irgendwo im Netz rum. Ansonsten Finger davon lassen, bis hin zu, für mich ist alles okay, solange ich daran beteiligt werde und mein Zeug nicht verhunzt wird. Das wäre so meistens meine Haltung zu, wie ich es gerne hätte, bis hin zu Leuten, die eben wirklich komplett bei Creative Commons sind, wäre ich ursprünglich auch gewesen, aber wenn alle nach unterschiedlichen Regeln spielen, haut es halt nicht so total gut hin, weil dann immer welche sich bedienen und andere nicht. Also man könnte es hinkriegen über Metadaten, dass eigentlich jede Datei und jeder Post, der im Netz unterwegs ist, gekennzeichnet ist mit, wo kommt das her, was ist auf dem Weg dahin passiert, ist es bearbeitet worden, mit welchen Mitteln und wer hat daran in einer vergütungswerten Weise mitgearbeitet. Das ist absolut technisch möglich. Das wird bestimmt teuer, das zu entwickeln, aber ich glaube, es ist viel teurer, das nicht zu machen.
Aber gehen wir da nicht immer von der Prämisse aus, dass die menschlich generierten Inhalte immer wahrer, einen größeren Wahrheitsgehalt haben als die künstlich generierten
Inhalte? Ich glaube, das müsste noch verhandelt werden, ja.
Bitte?
Ich weiß nicht, ob es um Wahrheit geht.
Nee, aber um Richtigkeit oder um praktisch, ja, es geht ja schon um Korrektheit, um eine Form von Übereinstimmung mit dem, was wir für richtig halten oder für wahr halten. Und kann es nicht auch vorstellbar sein, dass man in 10, 20 Jahren einfach, oder vielleicht schon früher, dass Inhalte von der KI original generiert werden, die in eigenen
Ich hatte jetzt auch noch gar nichts Wertendes gedacht. Zum Beispiel könnte im Augenblick ja auch, könnten die Produzenten der KI ja auch das für sich beanspruchen, wenn es ein reiner KI-Inhalt ist. Also ich glaube, das müsste sowieso, das wäre so eine andere wirklich dringende Bitte, dass wir in viel größeren Kreisen dauerhaft im Gespräch bleiben. Also weil es gibt in unserer Branche Leute, die wirklich medienphilosophisch unterwegs sind. Es gibt Leute, die sich mit Business auskennen. Es gibt Leute, die sind juristisch fit. Und ich glaube, dass wir auch nur ansatzweise in den letzten 10 Jahren geglaubt haben, dass es noch sowas wie ernsthafte Konkurrenz gibt, während wir eigentlich ja ums Überleben kämpfen, außer wir sind jetzt Riesenkonzernverlage. Das war vielleicht ein Fehler und vielleicht sind solche vermeintlich äußerlichen Bedrohlichkeiten gar nicht so äußerlich und ein guter Moment, um sich auch wieder stärker zu vernetzen. Also nicht nur die neuronalen Netze zu nutzen, sondern die alten.
Absolut, also 100%, das ist genau auch, wie gesagt, die Idee dieses Tages und dieser Wunsch, genau, weil wir alles nur heute antippen können, dass wir im Gespräch bleiben. Und unsere Branche ist ja behaglich klein, also wir begegnen uns ja immer wieder in Frankfurt, in Leipzig, in Berlin und noch in anderen Orten zum Glück, weil wir so viele Zentren haben in diesem Land. Und das ist genau das. Also das ist sehr wichtig. Also mein Horizont hat sich sehr, sehr stark erweitert. Schon gestern ging es los und heute geht es weiter. Und es arbeitet auch. Es wird weiter arbeiten. Jetzt wieder mal ein kleiner, diskreter Blick auf die Uhr, weil ich dem Publikum gerne Gelegenheit gebe. Wir haben Zeit. Ha, hervorragend. Das heißt, weil ich würde gerne tatsächlich die Diskussion öffnen. Ja, und ich sehe Nina, liebe Nina, bitte.
Keine Sorge, es ist wirklich nur eine Frage. Wir reden ja hauptsächlich heute bisher über generative KI. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist uns anzuschauen, was es mit analytischer oder assistierender. Aber da ich ja gleich 4 Profis da habe, die vermutlich auch mit analytischer KI arbeiten, wenn es darum geht, zum Beispiel Sichtbarkeit herzustellen, und ich würde gerne wissen, wie ihr empfindet, wenn große Distributionsmonopole auf Basis von Algorithmen, deren Parameter und was wäre, wenn wir ja nicht kennen, ob ihr schon die Empfindung habt, dass in den letzten 10 Jahren zum Beispiel die Sichtbarkeit von neuen Titeln, Nischentiteln, anderen Titeln, hat sich das verändert? Habt ihr das Gefühl, es verengt sich? Hängen wir an Informationsmonopolen oder sagt ihr, nee, das ist ein Hoax. Algorithmen und Empfehlungen beeinträchtigen unsere Arbeit überhaupt nicht, wenn es um Sichtbarkeit im Digitalen geht von unseren neuen Titeln.
Soll ich was dazu sagen?
Gerne. Ja, gerne.
Also ich würde, glaube ich, wirklich sagen, dass ich das nicht als eine Verengung sehe, sondern dass ich eigentlich finde, dass wir durch die vielen Kanäle, die es heute gibt, sogar eher mehr Möglichkeiten haben, auch Titel, die nicht so groß sind, aktiv zu den Lesern zu bringen, die sie gut finden werden. Also da glaube ich auch, und wir wollten heute eigentlich nicht groß über assistive KI sprechen, aber in dem Moment würde ich es jetzt gerne tun, da glaube ich schon, dass das auch einer der sehr positiven Aspekte von KI ist, dass wir viel genauer Kundinnen und Kunden adressieren können und ihnen genau das vorschlagen können, was für sie hoffentlich interessant ist. Also da bietet KI einfach neue Möglichkeiten. Und die nicht zu nutzen, fände ich auch vollkommen verkehrt. Das tun auch viele. Man muss auch immer mal, glaube ich, den Blick ein bisschen öffnen in der Medienbranche, was beispielsweise bei Zeitschriften und Zeitungsverlagen da passiert. Und da ist natürlich eine assistive KI komplett im Einsatz, würde ich zumindest mal sagen, weil gerade in den Bereichen, wie komme ich genau zu meinen Lesern, wie kann ich meinen Lesern auch maßgeschneiderte Angebote machen, da glaube ich, dass assistive KI uns da wirklich eher ein Hilfsmittel ist, als dass sie uns irgendwie stören würde. Und ich möchte an der Stelle auch ganz kurz mal dazu fügen, dass ich auch finde, dass wir heute in diesen Runden hier, an manchen Stellen war mir das ein bisschen zu bewahrend. Also da bin ich bei Ihnen, Frau Frohmann, wir haben einfach eine Technologie, die ist jetzt da und die wird genutzt. Und wenn ich mir anschaue, wie heute Schüler und Studenten arbeiten, dann arbeiten die durchgängig mit künstlichen Intelligenztools. Und die werden sich das nicht von irgendjemand nehmen lassen. Das ist ein Teil unseres Alltags und das wird es auch in Zukunft sein. Umso wichtiger finde ich, den richtigen Umgang damit hinzukriegen und zu sagen, wo müssen wir für Transparenz sorgen, wo müssen wir für Vergütung sorgen, wo müssen wir auch, das was ich vorher schon mal gesagt habe, die Entscheidungsfreiheit beim Urheber belassen, der sagen darf, ich will nicht, dass mein Werk da oder dort oder hier genutzt wird. Das finde ich ist ganz wichtig, aber wir können uns nicht verschließen gegenüber einer Technologie, die schon lange da ist. Und ich finde es auch toll, dass experimentiert wird damit, weil genau das brauchen wir ja. Wir müssen ja auch ausprobieren, wo liegen die Vor- und Nachteile von solchen Technologien und was passiert, wenn ich als Autor die einsetze. Solange ich das alles transparent mache und sage, was ich damit tue, finde ich das durchaus richtig, diese Technologien aktiv zu nutzen und nicht zu sagen, wir verweigern uns da. Mit all den Risiken, die du, Barbara, ja auch angesprochen hast, die man natürlich schon auch im Auge behalten muss. Aber wir werden ja die KI nicht aus der Welt schaffen.
Ich finde es auch immer, jetzt komme ich doch wieder so in meine klassische Rolle, aber wollte ich heute mal nicht, aber ich schaffe es nicht. Wir gucken dann immer so, okay, die SchülerInnen heute, oh mein Gott, jetzt machen die schon mit dem Ding die komplette Arbeit nicht mal mehr, bei Wikipedia wird Copy and Paste gemacht, noch eine Stufe schlimmer und vorher hat es halt die Mama geschrieben, die Facharbeit oder auch noch parallel. Wenn wir das mal ehrlich heute zurückverfolgen, wie die Entwicklung war, gibt es immer eine ziemliche Konstante von Selbstleistung und ein bisschen rumfuschen und so weiter. Es ändern sich nur die Tools, ist mein Eindruck. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt sprech mal so frech im Wir, weil ich bin auch nicht ganz frei, ich bin nicht so eine totale KI-Expertin. Vielleicht weiß ich nur ein bisschen genauer, wo und wie ich es nicht bin. Ich glaube, wir sprechen hier in wirklich professionellen Rahmenbedingungen häufig mit total diffusen Begriffen und Vorstellungen. Ich bin sicher, dass die ein oder andere Person immer noch so ein bisschen sich so einen bösen Roboter vorstellt, wenn sie über KI spricht. So ähnlich wie Leute bis heute über E-Books reden und den Reader meinen in der Branche. Das sind einfach eigentlich Sachen, die nicht passieren dürfen. Gleichzeitig sagen wir, dass die Bildung kaputt geht und die Wissensvermittlung und dass das an den neuen Techniken liegt. Ich glaube, auch so eine gewisse, sowohl Vertrauen, aber auch eine gewisse Ehrlichkeit in die eigene Richtung und wie man über Dinge spricht. Wir brauchen Begriffe, wir brauchen Vorstellungen, die sind oft noch wackelig, wenn sich was entwickelt. Aber gerade drum braucht es dieses Ausloten, Experimentieren und nicht nur das Miteinander sich ängstigen. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig und dann liegt hier auch ganz viel Potenzial wieder.
Sie wollten auch noch. Genau, ich wollte noch mal gerade auf die Frage zurückkommen, weil sich das in meinem Bereich anders darstellt als jetzt hier gerade präsentiert und ich auch von Verlagskolleginnen, gerade aus kleineren Häusern, andere Dinge höre. Also die Frage, wem gehört der Algorithmus, der welche Vorschläge macht, ne? Das ist eine Sache und wir wissen alle, Alphabet oder wer auch immer, die ändern alle 5 Minuten ihren Algorithmus. Und da tatsächlich ajour zu bleiben und tatsächlich SEO-mäßig, also Search Engine Optimized, so aufzutreten, dass die eigenen Sachen fremden Menschen vorgestellt werden, das ist echt eine Riesenaufgabe, die auch kleinere Unternehmen in meiner Größe wirklich ordentlich beschäftigt. Wir haben die Finanzen nicht mal eben eine Google-Person einzustellen, die dann Google Ads optimiert. Es gibt auf der anderen Seite jetzt gerade in unserem Bereich, im Bereich von Wissenschaft und Forschung, tatsächlich hervorragend und damit auch ein Field aus extrem gepusht wird, sodass wir also für die Forschenden und die Lehrenden, die stehen immer wieder vor dem Problem, was ist denn jetzt relevant in meinem Bereich, was kann ich verwenden? Und da gibt es sehr, sehr brauchbare, natürlich KI-basierte Tools, die einem helfen können, sich zu orientieren in der Landschaft. Und das finde ich extrem hilfreich und das empfehle ich auch den jüngeren Wissenschaftlerinnen, dass die dann damit arbeiten. Und ja, ich will jetzt hier nicht darauf eingehen, dass unsere Bildung den Bach runtergeht. Ich hatte heute Morgen eine Wissenschaftlerin mit hier reingeschleppt, die hat gerade ein Forschungsprojekt KI im Kindergarten abgeschlossen, total spannend. Und wir machen jetzt gemeinsam ein Buch aus ihrer Forschung zum Thema KI in der Grundschule. Und das finde ich ganz, ganz hervorragend, weil ja, wir brauchen dann natürlich die Tools, um mit den Tools umzugehen. Und wenn wir einfach nur ins Internet gehen, Fragen stellen und die Antwort für bare Münze nehmen, dann sind wir verloren.
Und jetzt mal, man würde jetzt vielleicht denken, dass ich ganz besonders mit Algorithmen in sozialen Medien und so weiter arbeite, aber da ist tatsächlich das Gegenteil der Fall. Ich möchte aber auch nicht den Eindruck erwecken, dass mein Verlag ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen ist. Das ist auch nicht der Fall. Ich habe eine so kleine Bubble im Prinzip von Menschen, die sich dafür interessieren, was ich mache und die Bücher kaufen oder E-Books kaufen, Posts lesen, dass ich im Prinzip in direktem Kontakt bin über soziale Medien. Das sind halt ein paar tausend Leute, im Ernstfall ein paar hundert. Und ich arbeite oft sogar gegen die Algorithmen und gegen konkrete Marketingvorschläge. Wenn mir Steady sagt, schreib in deinem Newsletter dies und das, dann geht das besser oder gib exklusive Inhalte, damit es besser funktioniert, dann schreibe ich halt eher, ich müsste jetzt eigentlich das und das machen, aber mein Ding ist ja, dass ich euch erkläre, wie das alles läuft, diese Manipulation. Und deswegen mache ich das nicht und hoffe, ihr schließt trotzdem Bezahlabos ab, also so ein bisschen. Und ich glaube, es gibt immer noch dieses gegen den Strich spielen, geht selbst in diesen Zeiten, wo so viel Maschine im Hintergrund ist.
Ja, weil man muss natürlich mit ihr umgehen können, um gegen sie zu arbeiten. Aber ich meine, also ich weiß, dass wir haben Christian Rusitschka von Secession hier, wir haben Britta Jürgs von Aviva, habe ich gesehen. Wir haben ja auch Andreas Rötzer, wobei Mathis schon sagt, kann man jetzt, glaube ich, nicht als, also man kann ihn als unabhängigen Verlag, aber wahrscheinlich nicht mal als Kleinverlag bezeichnen. Aber ich frage mich, ob Frau Jürgs und Christian Rusitschka also die Frage so beantworten würden, wie Nadja Kleißler das getan hat. Also ich frage mich, also ob für die Erzeugnisse von Aviva und von Secession da der Algorithmus tatsächlich das Mittel der Wahl ist, um Sichtbarkeit zu erzeugen. Oder vielleicht täusche ich mich, weil ich zu den Bewahrerinnen gehöre, auch wenn ich dazu lerne. Ja?
Das Wort maßgeschneidert kann ich nicht richtig nachvollziehen, weil ich finde, einem Leser ein maßgeschneidertes Buch ins Gesicht zu halten, ist eine Frechheit. Ich verstehe wirklich nicht, wie man sagen kann, dass ein Kulturgut maßgeschneidert sein soll, wo es doch darum nur gehen kann, dass ein Prozess der Veränderung hervorgerufen wird. Und ein maßgeschneiderter Anzug ist was Teures und ein maßgeschneidertes Buch ist was sehr Billiges. Und ich weiß nicht, warum wir hier darüber sprechen dürfen, dass Maßgeschneidertheit ein Argument ist, dass das, was wir tun, funktioniert.
Ja, bitte reich weiter. Ich finde das sehr schön, wenn das jetzt auch im Raum weitergeht.
Ja, ich wollte noch mal fragen, wie das denn speziell von den Andreas Rötzer und der Verlegerin von dem Poetisch-Denken-Projekt gesehen wird, dass Grundproblem, das haben wir doch am Anfang des heutigen Tages auch mehrfach gesagt, das Grundproblem ist, dass wir es mit Beutegut zu tun haben. KI ist Beutegut. Zu sagen, das ist in der Welt, also müssen wir es jetzt, dürfen wir es nicht ignorieren, sondern wir müssen es weiter erforschen, heißt, wir erforschen das Geschäftsmodell Diebstahl. Ist das tatsächlich das, was Sie möchten? Und zu dem Poetisch-Denken-Projekt, ich habe im September 3 Wochen mit Monika Rink zusammen sehr schön in Autorenresidenz verbringen dürfen und habe sie ganz anders über das Projekt reden hören. Da gab es keine große Begeisterung darüber, dass sie quasi im letzten Moment kontaktiert wurde. Da gab es keine Einsicht sozusagen, dass das ein neues Experimentieren und Austesten ist. Also ich finde, dass die Diskussion ein bisschen wegrutscht von dem eigentlichen Problem.
Da ist auf jeden Fall ein Punkt dran. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass sie begeistert ist, sondern nur, dass sie diesen Satz gesagt hat und dass ich von dem begeistert bin. Das ist ein bisschen andere Zusammenfassung. Und in dem Merkur-Text schreibt sie sehr differenziert. Ich wäre auch nicht begeistert. Ich finde auch, dieses Moment der Enteignung ist echt verstörend und so weiter. Ich denke nur, dass es wichtig ist, dass wir diese Erlebnisse im Moment machen und darüber dann auch sprechen und dann auch auf den unterschiedlichen Ebenen diese komischen Gefühle aushalten. Ich sage auch nicht, also in dieser ganzen Reihe ist noch kein einziges Buch erschienen, was ich als Lesevergnügen bezeichnen würde, was ansatzweise mir so eine Freude machen würde wie ein originaler Gedichtband von Monika Rink oder Ann Cotton oder so. Das ist alles nicht meine Aussage. Das sind extrem, also konzeptuelle digitale Literatur ist so wie Konzeptkunst. Das ist kein Vergnügen, außer für den Verstand, für das Nachdenken, für das über die Grenzen nachdenken. Also es ist sehr akademisch und fernab von, also die Poesie ist eher das Fragwürdige daran, ob die da ist. Aber ich finde das halt wichtig. Ich mache auch auf der anderen Seite Sachen, die ganz wunderschöne Literatur sind und die auch aus dem digitalen Raum kommen. Aber gerade, dass die beide entstehen und einem erlauben, andere Perspektiven an so einem Tag zum Beispiel auch mit drin zu haben, das finde ich halt wichtig. Ich sage nicht, dass ich später sagen würde, ach, ich bin diese 10 wunderschönen Bände, das war immer so ein Traum. Das Lektorat ist ein Albtraum. Ich mache nämlich das nicht mit einer Maschine, sondern lese total schwierig zu lesende, teilweise semantisch ganz auseinanderbrechende Sachen, einfach weil ich trotzdem denke, dass ich die ordentlich verlegen muss.
Das möchte ich auch unterstützen und ich glaube, Beutegut, das verstehe ich den Begriff und ich kann das auch nachvollziehen, aber ich würde es eher so eine Art Assemblage oder eine Collage bezeichnen. Das, was wir momentan tun, das ist sozusagen, oder eine Überarbeitung, das ist praktisch nochmal Überzeichnung, das ist sozusagen nochmal, glaube ich, ein anderer Vorgang, aber es sind auch alles erst Anfänge.
Und die auch nur in dieser Zeit jetzt entstehen können, das muss man, glaube ich, sagen.
Das ist auch das Interessante daran, dass wir versuchen, oder als wir uns für das Projekt entschieden haben, ist auch der Wunsch, sozusagen eine historische, also den Moment sozusagen festzuhalten und die Entwicklung von etwas, was uns später also noch stärker bewegen wird oder bestimmen wird, wie als heute, das zu begleiten und auch zu dokumentieren in einer gewissen Weise.
Eben um über was sprechen zu können. Ich finde, das ist einer der großen, eine große Schwierigkeit, einen Standpunkt einzunehmen, um über diese schnell beweglichen Sachen überhaupt reden zu können und zu diesen Vorstellungen und Begriffen zu kommen. Also wenn ich den Eindruck erzeugt habe, dass ich denke, dass hier schöne Literatur entstanden ist, dann möchte ich mich entschuldigen, dann habe ich nicht genug gesagt.
Ja, und der Begriff Beutegut impliziert ja auch, dass wir einen Gewinn damit machen. Das ist praktisch alles im Grunde nur ein großes Investment und wie ein Kunstprojekt. Ja. Also momentan verdienst weder du noch...
Nee, wir zahlen drauf.
Wir zahlen auch drauf bei diesen Projekten, aber... Also ich persönlich sehe es tatsächlich als eine Aufgabe, das zu initiieren, das zu begleiten und zu dokumentieren.
Ich meine, wir hatten ja gesagt, Kontext ist alles. Also es besteht vielleicht ein Unterschied, wenn eine solche Reihe in einem so kleinen Verlag, bei dem die Menschen wissen, was sie tun. Also ich glaube, man kann es nicht vergleichen. Also das, das Data Scrolling im Internet würde ich jetzt nicht gleichsetzen mit dem, was bei Frohmann und bei Matthiessen Salz veranstaltet wird. Aber Dennis Utlu wollte etwas sagen und ich bin sehr gespannt auf seine Frage.
Es ist fast mehr ein Kommentar, ist das erlaubt?
Ja, selbstverständlich. Hier herrscht Freiheit des Wortes.
Ich stelle mir die Frage, ob so eine, also es ist jetzt ein bisschen ein Metakommentar, aber es sei eben erlaubt, ob so eine Frage darüber, was die Funktion von KI eigentlich in der Literaturbranche sein kann, also wie KI angewandt wird oder nicht angewandt wird und wovor wir uns vielleicht fürchten, wovor wir uns schützen müssen und so weiter, ob das so richtig diskutiert werden kann, ohne dass wir uns nochmal überlegen, was ist eigentlich eine verlegerische Absicht? Also was ist ein Verlag? Was möchte ein Verlag eigentlich? Was ist das Ziel? Wenn ich einen Verlag als Unternehmen verstehe, dann ist vieles, wovor wir uns hier schützen wollen, eigentlich etwas, wovor wir uns nicht schützen sollten, sondern händeringend danach greifen sollten, nämlich Optimierungsverfahren, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch optimaler werden. Und ich glaube sehr wohl, dass es dann maßgeschneiderte Texte geben kann, auch Erzählungen. Wir wissen genau, das ist also über die Erzähltradition jetzt einer 4.500 Jahre alten Literaturgeschichte, da gibt es einfach Aspekte, die lassen sich irgendwann in eine Formel packen und dann lassen sich da Erzählungen ausspucken, die bekommen die Leute, die berühren die Leute, die rühren sie zu Tränen und das verkauft sich dann millionenfach. Da bin ich mir sicher, dass wir da hinkommen. Die Frage ist, ist das, was wir wollen? Denn das wird dann maßgeschneidert, es wird austauschbar und in gewisser Weise, Christian hat es vorhin sehr schön gesagt, ein maßgeschneiderter Anzug ist was Schönes, meine ist übrigens nicht maßgeschneidert, aber ein maßgeschneiderter Text, was Billiges vielleicht. Das heißt, es erfüllt dann den Zweck der Verkäuflichkeit, ganz sicher. Da kommen wir hin mit der KI, das glaube ich schon. Aber erfüllt vielleicht einen anderen verlegerischen Zweck, den es auch geben kann, nämlich neue Räume schaffen, Diskurse anders verstehen, literarisch innovativ sein und so weiter. Schafft es das? Das glaube ich nicht, weil die KI ja immer auf etwas basiert, was vorher dort eingegeben worden ist. Und dafür braucht es Räume und darüber muss sich die Branche verständigen, denn sonst ist da eine Fahrtabhängigkeit, die in eine ganz andere Richtung geht. Und das ist KI vorgelagert. Auch das wurde vorhin gesagt. Wo sind die Lyrikverlage eigentlich? Es gab hier eine Zeit, da erinnern Sie sich vielleicht daran, da wurde fast in den großen Verlagen gar keine Lyrik mehr veröffentlicht, außer eben Bestandslyrik, ne? Von Autoren, die eh schon bekannt sind und in diesen Verlagen auch andere Texte veröffentlichen. Was ist dann passiert? Kleine Verlage sind entstanden, die gekämpft haben für ihre Lyrik. Das würde ich überhaupt nicht in den unternehmerischen Bereich verorten, sondern wirklich als eine poetisch-literarische Intervention in eine Branche, die sich immer mehr in Richtung Verkäuflichkeit orientiert. Und ich glaube, das ist etwas, worüber wir nachdenken müssen, wenn wir darüber sprechen, wie wir eigentlich KI nutzen und wo wir uns davor schützen und wo nicht. Dennis Blum.
Danke, Dennis. Wir sind
aber ich würde den Aspekt der Unterhaltung vielleicht gar nicht so negativ bewerten. Die Menschen wollen unterhalten sein und sie wollen auch bewegt werden durch Literatur. Ich würde das nicht als maßgeschneidert bezeichnen. Und es gibt eben den Hollywood-Film, der Millionen von Menschen zu Tränen rührt. Und es gibt den Arthouse-Film, der unglaublich anstrengend ist, aber den manche trotzdem ganz toll lieben. Und beides hat eine große Berechtigung. Und ich glaube schon, dass in einigen Jahren der Großteil der Literatur eben mit Hilfe von KI zustande kommen wird. Und ich sehe da eigentlich nichts Schlechtes daran. Es ist eher die Frage, dass wir uns da die Frage stellen müssen oder können, dürfen, was ist eigentlich menschlich und warum schreibt der Mensch eigentlich Literatur? Und vielleicht darüber dann sozusagen zu einer neuen Auffassung von Literatur kommen wird. Ich finde das eine sehr anregende und eine große Aufgabe, der wir uns da stellen müssen.
Ja, ich glaube, das ist noch wirklich ein Punkt, dieses... ich würde mich bei meiner eigenen künstlerischen Produktion in den meisten Fällen fragen, warum sollte ich KI benutzen? Also ich benutze KI eigentlich in der Regel wirklich nur, wenn ich in so einem Spielmodus bin und Sachen ausprobieren will, die nicht schon aus mir selbst herauskommen, sondern so halb faul. Oder aber ich habe etwas, was ich selber nicht so gut kann, wie dass ich in großer Eile ich habe so eine Art literarisches Meme, das ich auf Deutsch schreibe, da mache ich dann mit DeepL die englische Übersetzung, weil ich im passiven Englisch mich sehr sicher fühle, beim Schreiben nicht ganz so sicher und überarbeite das noch kurz. Also grundsätzlich bei allen Tätigkeiten im Verlag mit KI, wer da nicht den Raum hat für ordentliche Überarbeitungszeit oder also Lektorat und so weiter, diese Rollen verschieben sich halt ein bisschen. Ich habe gar kein Interesse, großartig mit KI zu arbeiten und ich habe auch einfach ganz viel Vertrauen, dass so viele total interessante literarische Personen auf der Welt rumlaufen, die noch so viel schreiben werden, was ich lesen will, dass das für mich lange Zeit außer experimentellen Charakter nicht haben wird. Das Einzige, was ich mir vielleicht von KI erhoffen würde an Literatur, ist eine, die mir neue Welten in so einer wirklich vom menschlichen Vorstellungsmaß sich entfernenden Weise präsentiert, wo ich dann hoffen würde, dass mir das tatsächlich politisch, gesellschaftspolitisch neuen Handlungsspielraum gibt. Da könnte ich mir bei KI was vorstellen, wirklich bei eher so einer Sci-Fi-Ecke. Alles andere, ich bin einfach hochgradig an Menschen interessiert und will weiter Literatur von Menschen lesen und deswegen mache ich mir um die auch nicht so sehr Sorgen.
Das wäre so ein wunderschönes Schlusswort vor der Kaffeepause. Aber also ich bin sehr, sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar
für die Wortmeldung. Da gibt es noch eine Wortmeldung.
Es gibt noch eine Wortmeldung.
Ja, ich habe noch eine kurze Frage an Frau Frohmann, weil sie das ja jetzt nochmal mit den Ermöglichungsräumen und neuen Welten gesagt hat, an denen sie interessiert ist, was ich verstehe. Aber Sie haben eben zwei Begriffe genutzt, dass Sie die neuen Möglichkeiten eher als Prothetik sehen und nicht als Amputation. Normalerweise braucht man Prothetik nur nach Amputation.
Außer ich erkenne etwas, das mir nicht gegeben ist, dann würde ich Prothese einfach als so eine, also so eher als eine Erweiterung sehen. Also ich glaube, es gibt da auch wirklich zwei Vorstellungen. Also man könnte ja sozusagen, wir sind jetzt bei diesen KI-Bildern, ist ja oft so, dass da auf einmal ein drittes Bein auftaucht. Es könnte ja wirklich sowas wie ein drittes Bein sein. Ich will kein drittes Bein, das ist kein sehr poetisches Bild jetzt, aber vielleicht hätte ich gern so einen kleinen neuen Raum in meinem Gehirn, den mir all diese wunderbaren literarischen Personen im Moment noch nicht anbieten können, weil die auch ungefähr mein Erfahrungsportfolio haben. Und vielleicht ist da mit Rechenkraft, so wie man Bilder von Ferngalaxien, wo man nicht hinkommt, sehen kann, die gerechnet sind. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass mir das angeboten wird. Aber das ist ja auch nur etwas, was ich mir jetzt gerade in dem Moment vorstellen kann. Das hat ja auch absolut keine Allgemeingültigkeit. Ich glaube, nur da einfach wieder, da ist wieder dieses Gefühl, das muss ich nicht widersprechen. Ich kann ganz stark darauf beharren, dass ich Literatur vor allem von Menschen lesen will. Und vielleicht ist das andere auch gar nicht Literatur im eigentlichen Sinne, sondern wieder was anderes.
Also damit könnte ich wunderbar leben. Ich glaube, Herr Sprang wollte noch etwas sagen. Richtig?
Ja, ich habe mich das überlegt, ob ich das ins nächste Panel verschiebe, weil das ging auf die Anmerkung von Frau Frohmann zu den Micropayment-Systemen und dass der Börsenverein oder die VG Wort da was machen sollten. Aber das führt jetzt wirklich in einen anderen Bereich hinein und das verschiebe ich im Sinne einer allgemeinen Kaffeepause auf das nächste Panel.
Ah, aber dann haben Sie doch schon eine wunderbare Überleitung geliefert. Vielen Dank dafür. Und so machen wir es. Bitte stärken Sie sich, erholen Sie sich. Wir machen um 3:30 weiter, 15.30 Uhr. Und dann wird es genau darum gehen. Vielen Dank und bis ziemlich gleich. Vielen Dank.